Also offiziell, guten Abend miteinander. Schön, dass ihr alle da seid. Zu dem Vortragsabend, Thema Jesus Buddha. Es geht um zwei Personen. Zu dem Thema haben wir eine kompetente Persönlichkeit gewinnen. Das ist der Stefan Keller. Er ist Missionar in Thailand. Ich gehe jetzt da im Moment nicht tiefer rein. Er ist aber schon seit 11 Jahren, gell, das stimmt. 11 Jahre bist du Missionar. Und weißt du, was das Lustige ist? Ich kenne den Stefan nicht. Ich habe ihn heute kennengelernt. Das ist lustig, das stimmt. Willkommen, Stefan, in der Rega, Evangelische Gemeinde Albisrieden. Du hast gefragt, wer wir sind. Wir sind jetzt im Bund der FEG. Und wir haben ziemlich nahe Kontakt zu deiner Ursprungsgemeinde. Mehr nachher über das. Ja, ich würde sagen, wir lassen mal los. Ich habe das Gefühl, ihr wollt den Stefan auch ein bisschen näher kennenlernen. Ich nämlich eben auch. Und darum denke ich, Stefan, ich stelle dir ein paar Fragen. Die Fragen, die kennt er nicht. Nein, er kennt sie. Stefan, uns würde interessieren, woher kommst du, woher gehst du? Ein bisschen etwas über deine Wurzeln, deine Familie, Ausbildung, Beruf. Eventuell kannst du sogar etwas zu treffen, Helvetienplatz sagen, ich weiß nicht.
Ja. Also ich aufgewachsen bin ich in Zürich Zönk und ich bin, seit ich so klein bin, bin ich in die FEG Helvetienplatz gegangen. Früher war es Missionsgemeinde. Ich habe Jungschar gemacht am Rütihof oben. Dort habe ich den Patrick und Sonja sehr gut kennengelernt. Wir haben über viele Jahre zusammen Jungschar gemacht, im gleichen Jungschar-Team. Ich habe Hochbauzeichner gelernt, im Architekturbüro geschafft und nachher eine Technikerausbildung gemacht am Abend. Und danach habe ich eine theologische Ausbildung gemacht in Deutschland, die 4 Jahre gegangen ist. FEG Zürich, Helvetienplatz. Jörg Birnstierl ist schon dort mein Pastor gsi. Genau dort bin ich auch ein- und ausgegangen, jeden Sonntag.
Stefan, gell, dich darf ich schon fragen, wie alt bist jetzt du?
Darf ich fragen,
ja. Ich habe geschätzt, ich habe gesagt, zwischen 35 und 38.
Das ändert sich jedes Jahr, gell? Da muss ich immer überlegen. 42 bin ich jetzt.
Sieht genau. Frisch aus. Vielleicht noch zu der Familie. Wie ist das von den Dimensionen her?
Ja, hat uns überrascht von ein paar Monate. Wir hatten noch einen vierten Bub bekommen. Der ist jetzt 3,5 Monate alt, der Jeremy. Und sonst haben wir also im gesamten 4 Buben. Der älteste ist 9, 8, 6 und jetzt noch 3,5 Monate. Alle sagen die arme Mutter. Oder denken sie. Aber sie hat sich eigentlich am Schluss gefreut, dass wieder ein Bub ist. Weil dann haben wir das Gefühl gehabt, dann wissen wir, wie es geht.
Okay. Und ihr seid jetzt hier in der Schweiz. Für wie lange?
Wir sind im Sommer gekommen, im letzten Juli sind wir zurückgekommen und bleiben jetzt hier, also Schweiz, wir sind eigentlich in Österreich, gerade 5 Minuten über der Grenze, Vorarlberg, und sind jetzt dort bis im Juli. Dass unsere Kinder einfach mal 1 Jahr Schule da können miterleben können, dass sie da auch gewisse Wurzeln haben und das Leben da Österreich-Schweiz auch kennenlernen.
Mhm. Mich hat es noch interessiert, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Missionar zu sein? Also du hast jetzt da über deinen beruflichen Werdegang etwas erzählt. Ich bin ganz ähnlich gelagert, aber ich hatte die zweite Ausbildung nicht als Prediger oder irgendwie. Ich habe dann irgendeine zweite technische Ausbildung gemacht. Mhm. Aber du hast da den Missionar gewählt. Was hat dich bewegt?
Also die Jungschar war etwas, was mich geprägt hat. Ich habe gesehen, dass Kinder, wo die Eltern eigentlich gar nicht mit Glauben am Hut hatten, die eigentlich dagegen waren sogar, die haben angefangen, Jesus nachzufolgen und haben sich verändert. Und das war der Punkt, der mich so erstaunt hat, dass Gott mich 0815 Zürcher so brauchen konnte. Und als ich das gesehen habe, habe ich angefangen zu glauben. Der Glaube ist gewachsen, dass Gott sogar mich brauchen kann. Und das hat mir Mut gegeben, irgendeinen verrückten Plan zu haben, auf Bangkok unter den Armen zu arbeiten.
Ja. Das war nämlich auch meine Anschlussfrage, Asien. Ich meine, kulturell absolut etwas anderes als die Schweiz oder Europa. Mhm. Die Sprache, Savadi Krab, genau, das heisst, glaube ich, ein Grüezi oder so etwas. Die Kultur ist für uns wirklich fremd. Und du sagst, ja, jetzt hat sich dort angerufen. Ja. Wie kommt das? Wieso gerade Asien?
Also mich haben drei Stichworte haben mich geleitet. Das eine ist Armut. Gerade im Alten Testament habe ich gesehen, wie Gott das Volk Israel anhaltet oder warnt, wie sie eben nicht da auf die Arme geschaut haben. Und das war ein Punkt, der mich sehr angesprochen hat, gerade vom Alten Testament her. Das Zweite war unerreicht. Leute, die Jesus nicht kennen. Ich habe einen Buddhist in Thailand gefragt, ob er schon mal von Jesus gehört hat. Und dann hat er gesagt, in welchem Tempel war der Mönch? Der hat völlig nicht gewusst, wo er Jesus, den Namen überhaupt, warum er den kennen sollte. Also, arm, unerreicht und dann die grossen Städte. Ich bin in Zürich aufgewachsen, ist auch eine Stadt, aber nicht ganz so gross wie Bangkok.
Also ich war einmal in Bangkok und es ist gut, ich sage lieber nicht, das ist wirklich gross. ja genau, jetzt deine Kinder, zum Teil dort aufgewachsen, wenn man jetzt von 14 zurückrechnet, 3-jährig war nach Thailand. Was denken so sind deine Kinder, wie fühlen sie sich dort?
Als wir zurückgekommen sind, unser Ältester, der Noah, der hat Heimweh nach Thailand. Er ist dort aufgewachsen, er hat all Gerüche, das Essen, die Gesichter der Leute, den Umgang, die Art und Weise, wie man tut, hat er verinnerlicht und das war sein Zuhause gewesen. Ganz sicher, es hat gute und schöne Sachen, aber es hat auch Herausforderungen. Herausforderungen sind sicher, sie haben jetzt zwei Zuhause, versuchen zu sagen, das eine Heim ist in Bangkok und das andere Heim ist da. Und durch das haben sie natürlich nicht an einem Ort so tiefe Wurzeln. Dafür können sie fließend Englisch, ohne Akzent, nicht so wie der Papi. Haben ganz unterschiedliche Lebensweisen gesehen, was ihnen einen sehr weiten Horizont gibt. Man muss einfach näher bei den Kindern sein und sie begleiten und fragen, wie es ihnen geht und schauen, wo sind sie dran, um zu schauen, dass man ihnen helfen kann in diesen riesigen Veränderungen, die sie durchmachen.
Ja, das muss ich gut vorstellen. Vielleicht noch die letzte Frage. Hat jetzt nichts mit deiner Person zu tun, aber Thailand, da hat man in den letzten zwei Jahren immer wieder von politischen Problemen gehört. Bist du da tangiert oder ist deine missionarische Tätigkeit durch das tangiert?
Wir haben zwei oder drei Mal sind in Bangkok Panzer eingefahren. Wir haben mal Überschwemmung gehabt, wo wir raus müssen. Und so Sachen gibt es immer wieder. Wir sind aber nie wirklich, ich habe nie richtig Angst haben um die Familie und die Sicherheit. Aber politisch ist es natürlich auch nicht so einfach. Im letzten Mai hat es den letzten Putsch gegeben, Militärputsch. Der Militärgeneral hat sich dann im Sommer als Präsident hat dann gesagt, wer wählen darf im Parlament. Und der hat die ausgesucht, die ihn dann wählen. Jetzt kann niemand gegen ihn aufstehen, sonst ist er im Gefängnis. Ist schon immer eine Spannung da. Ja. Aber als einer, der dort lebt, der die Sprache kann, der das auch verfolgt in den Nachrichten, ist eigentlich, das Leben ist sicher.
Merci vielmals, Stefan. Ich glaube, jetzt haben wir so einen groben Abriss. Kennen wir dich ganz leicht. Und ja, merci für die ehrlichen Antworten. Bevor wir jetzt eigentlich starten mit dem Vortrag, möchte ich noch gerne über den Ablauf dem Abend noch etwas sagen. Nach dem Stefan-Vortrag würde ich das Mikrofon noch gerne euch überreichen, falls ihr noch Fragen habt. Könnt ihr wirklich Stefan direkt fragen, aus Thema raus, was auch immer. Bevor wir anfangen, Stefan, würde ich jetzt gerne noch für dich und für uns beten. Jesus Christus, wir danken dir für den Tag, insbesondere für den Abend. Du hast den Stefan Keller zu uns geschickt. Wird uns etwas erzählen von Jesus, von dir, von Buddha, von Unterschied. Und wir dürfen da sein und dann auch später Zeitpunkt das Apéro geniessen. Mögest du jedes Einzelne und Stefan insbesondere segnen. Wir wollen es dir danken, Herr. Amen.
Amen. Danke auch. Möchte jemand, dass ich Hochdeutsch spreche oder sonst rede ich Schweizerdeutsch? Also ganz kurz zum Ablauf noch. Ich werde am Anfang ein bisschen um unser Umfeld erzählen. Bangkok, Slum. Wie sieht unser Umfeld aus? Das ist natürlich alles sehr buddhistisch. Und dann in einem zweiten Teil werde ich vor allem am Leben von, das Leben von Jesus und das Leben von Buddha ein bisschen miteinander vergleichen, dass wir da ein bisschen den Unterschied sehen. Und am Schluss werde ich noch von zwei Leuten eine kurze Geschichte erzählen, wie Buddhisten, die unter den Armen gelebt haben in den Slums, zu Jesus gekommen sind und wie Jesus ihr Leben verändert hat. Das ist so ein bisschen der grobe Ablauf von den nächsten 40 Minuten vielleicht etwa. Zuerst noch ein Fötterli, um mich noch mal per Bild vorstellen. Der Noah, der älteste Neuni, er ist in Bangkok geboren. Der Ruben, der zweite, achte, auch in Bangkok geboren. Dann der Felix und der Jeremy, sie sind beide in Dornbirn. Vorarlberg, Österreich, gerade einen an der Grenze, geboren. Und meine Frau, Brigitte, sie ist Österreicherin, also von Vorarlberg, Mellau, einem ganz kleinen Skigebiet im Bregenzerwald. Und ich, wie gesagt, bin von Zürich. Wir machen jetzt, in Bangkok leben wir und machen Gemeindegründung unter den Armen. Wenn wir uns mal vorstellen, Bangkok hat etwa 15 Millionen Leute. Also wenn wir alle Schweizer und alle Österreicher auf der Welt auf Zürich und auf das Zürich-Oberland, die Fläche von Zürich und Zürich-Oberland ansiedeln, dann hätten wir etwa die Bevölkerungsdichte von Bangkok. Also die alle Österreicher, alle Schweizer kommen auf Zürich und Zürich-Oberland Tage wohnen, dann wäre es vergleichbar mit Bangkok. Eine Megastadt. Eine Riesenstadt, für einen Schweizer fast nicht vorstellbar. Bangkok hat Bereiche, die sehr entwickelt sind. Modern, das Handy, das iPhone 6 findet man in diesem Einkaufszentrum. Man findet sogar ein Schweizer Fondue, man zahlt vielleicht einfach doppelt so viel. Da findet man alles. Und wenn man denkt, wenn man meint, das Glattzentrum sei gross, da innen bringt man etwa 10-mal das Glattzentrum in ein Mall, also in so ein Einkaufszentrum. Riesengross. Und der Luxus, der internationale Luxus ist da. Man sieht einmal einen Ferrari fahren durch Bangkok. Das ist alles da. Die Werbung ist wie bei uns. An der Aussenwand von diesem Shoppingcenter könnten aber dann auch solche Siedlungen sein. Bangkok war mal ein Sumpfgebiet und das hat man trocken gelegt. Alle Häuser stehen mehr oder weniger auf Stelzen. Aber es braucht natürlich überall Wasserkanäle. Weil wenn es oben im Norden regnet, im Monsun, dann kommt das ganze Wasser muss durch Bangkok durch ins Meer. Und da links und rechts überschwemmt es ständig. Der Kanal darf nicht zubetoniert werden, sonst ist Bangkok unter Wasser, hoffnungslos. Da will natürlich niemand hingehen wohnen, der ein bisschen Geld hat. Darum bauen hier auf Stelzen die Leute, die kein Geld haben, um etwas richtiges zu mieten, eine Wohnung zu mieten, oder kein Geld haben oder kein Land haben, die bauen hier an diesem Fluss entlang, links und rechts, ins Wasser rein, mit Pfosten, ihre Häuser. Andere Leute in Bangkok, die auch eher zu den Armen zählen, wohnen in solchen Blöcken. Da hat es etwa 12 solche Blöcke und im Gesamt hat es etwa 10'000 Leute, die hier wohnen. Das ist gerade so 5 Minuten weg von unserem Haus. Und wenn man das ist, zum Beispiel eine Wohnung, das ist der Balkon von einer Wohnung, das ist vielleicht etwa von da zu da, die Wohnung ist etwa 3,50 m breit und vielleicht etwa 3,50 m lang. Das ist die Stube, Schlafzimmer, das Esszimmer, einfach alles. Und dann da aussen hat es eben einen Balkon und da breit ist vielleicht etwa knapp einen Meter. Dort aussen ist die Küche, haben wir ein Lavabo, haben wir irgendeinen Gasherd, kann man die Wäsche aufhängen. Und innen dran hat es ein kleines WC, so 60 auf 80 cm mit einem WC, ganz kleinen Lavabo und einer kleinen Brausendusche. Weltweit lebt etwa ein Viertel der Menschheit heute in dieser Art und Weise. Entweder in so einem slumartigen Haus oder in solchen Blöcken, wo ein sehr grosser Teil heute der heutigen Bevölkerung, vor allem in den Drittweltländern, in den Grossstädten wohnt. Also ein Viertel der Menschheit heute lebt etwa mehr oder weniger auf diese Art und Weise in den Slums. Wir, also unser Team, das Gemeinden wollen, Kirchen wollen anfangen, Gemeinden wollen gründen, haben einen ganz wichtigen Wert, wir wollen unter den Armen wohnen. Mit der Familie muss man halt schauen, wie weit das geht, wie weit man das kann. Das ist eine Siedlung, da haben die Leute das Land gemietet, jetzt in dieser Siedlung von einer ganz reichen Chinesin, Multimillionärin, auch in Schweizer Franken, wo einfach Parzellen vermietet an Leute für 30 Franken im Monat. Wir haben das grüne Haus hier, dieses Teil, haben wir gekauft für 1600 Franken. Und ich habe es dann ein bisschen renoviert. Wir müssen aber jeden Monat Miete zahlen. Jetzt, da innen hat es nur einen Raum. Und wir sind eine fünfköpfige Familie. Wir haben da gewohnt, aber nicht ganz. Ich habe mit meiner Frau besprochen, dass wir da einfach zwei Tage in der Woche können wir hier leben. Wohnen unter den Leuten. Das ist gerade die Einweihungsparty von uns, wo wir da reingekommen sind, wo wir einfach alle Kinder eingeladen und Erwachsene und haben da am Abend Spiele gemacht, irgendeine Tombola und etwas zu essen rausgegeben. Das sind meine Kinder, das Foto ist schon zweijährig. Sie haben da mit den Nachbarskind gespielt. So sieht es unter den Häusern aus. Es hat keine Kanalisation. Wenn es dann mal wieder regnet, dann schwemmt es das weg. Das Interessante ist, wir sind dort nicht mehr krank, als wenn wir hier in der Schweiz sind. Und wir essen eigentlich alles. Alles, was ich will essen, was mir anmächtig aussieht, das essen wir. Und wir sind eigentlich nie gross krank jetzt gewesen, wegen dem. Jetzt ist der zweite Jüngste, mal war der Jüngste, der Felix. Der hat herausgefunden, dass vorne ein Schrotthändler hat in dieser Siedlung, wo Eisen, Bettflaschen, Plastik, Holz und alles einkauft. Und da unten hat es massenhaft an Nägel, Schrauben, Altmetall. Sie sind jetzt da immer mit einem Plastiksack und haben da Altmetall zusammengekratzt und sind dann früher zum Händler, das zu verkaufen. Für ein Kilo Altmetall kommt man etwa 6 Rappen über. Aber immerhin, mit dem hat er dann irgendetwas wieder, wenn er das ein paar Mal gemacht hat, hat er etwas gefunden, das er kaufen konnte. Nochmal eine andere Siedlung, die ich euch vorstellen will. Das ist schon, sind schon bessere Häuser. Da gehört den Leuten der Boden. Dann können sie ihre Häuser bauen. Es hat auch ein paar Leute, die mehrere Häuser haben, zum Beispiel das Haus, da wohnt nicht der Besitzer drin, sondern da oben innen wohnen 3 Familien. Da hat er also einfach 3 Zimmer, die er extra vermietet. Und so hat es in dieser Siedlung wie 2 Arten von Leuten. Die einen, die Besitzer sind, das sind Mittelschicht, die haben ein regelmäßiges Einkommen und dann geht es recht gut. Und dann hat es andere, die Hausbesitzer sind, Bodenbesitzer. Jetzt habe ich durcheinander gemacht. Also es gibt solche, die Hausbesitzer sind, Bodenbesitzer, denen geht es gut, und solche, die nur in Miete sind. Das würde ich auch eher die Ärmeren nennen, die, die in den Fabriken arbeiten, für vielleicht 200 Franken im Monat. Ohne jedoch irgendwelche Absicherungen wie Krankenkasse, Pension und so Sachen. Das ist ein Foto von unserem zweiten Haus, wo wir nachher regelmässig gewohnt haben. Das ist das Haus von vorne. Ist ein altes Haus, aber da haben wir doch oben 3 Zimmer und unten einen grossen Raum, wo wir Platz haben. Da haben wir sehr, sehr aufwendig gewesen, da etwas zu finden, weil, als ich da das Haus gesucht habe, das war etwa 10 Monate lang, hat jeder gesagt, natürlich können Sie da wohnen, da hat es ein Zimmer, 4x3 Meter. Das ist nicht unbedingt eine Wohnung, wo wir als 5-köpfige oder jetzt sogar 6-köpfige Familien können leben. Wir waren sehr froh und dankbar, dass wir aber dann ein Haus gefunden haben, wo mehr Platz gehabt, wo wir unter den Armen wohnen können, aber doch als Familie ein bisschen Platz haben. Jeden Morgen zwischen 6 und 7 kommen buddhistische Mönche durch unsere Siedlung durch. Überall kommen die Leute, die dann Segen reinziehen. Der Mönch tut sie dann sagen, dass sie Glück haben an diesem Tag. Ist sehr buddhistisch. In der unserer Siedlung, wo wir wohnen, hat es etwa 7000 Leute. Das sind praktisch alles Buddhisten. Ich habe mit dem Präsident von dieser Siedlung geredet und er hat mir gesagt, dass er kenne keinen einzigen Christ. Es hat vielleicht schon Christen darunter, die einfach die Ärmer sind, die ein kleines Zimmer gemietet haben. Aber es hat keinen Christ da, der von der Mittelschicht ist, der ein Haus hat. Vor jedem Haus hat sie so ein Geisterhäuschen, wo sie Angst haben und von den Geistern opfern, damit die Geister ihnen Gutes tun. So ist der Buddhismus überall da, in unserer Umgebung, wo wir wohnen, Präsenz. Wir reden nur mit Buddhisten. Da habe ich auch den Buddhismus kennengelernt. Ich habe auch Thai-Sprache gelernt von Mönchen. Ich habe vor allem auch das Vokabular für den Buddhismus lernen, dass ich auch mit den Leuten reden kann und weiss, wovon sie reden. Und bin dann in ein Kloster gegangen, einfach ein paar Stunden am Tag und habe mit einem Mönch regelmässig auch die Sprache gelernt. Jetzt möchte ich ein bisschen erzählen vom Buddhismus, Jesus und Buddha, einen Vergleich. Es gibt ganz viele verschiedene buddhistische Richtungen. Darum, wenn ich auf irgendeine buddhistische Richtung mich konzentrieren würde, dann würde ich mich verzetteln. Darum habe ich gedacht, ich würde einfach die beiden Persönlichkeiten darstellen und vor allem jetzt am Anfang mal über Buddha, das Leben von Buddha darstellen, weil das ist eigentlich das, was sich die meisten dann darauf zurückkommen oder sich berufen. Der Buddhismus, Buddha, Gaudama Buddha hat etwa 2500 Jahre von jetzt gelebt, also 500 Jahre vor Christus gelebt. Er ist aus dem Buddhismus, Hinduismus entstanden. Der Buddha war selber ein Hindu am Anfang. Das ist alles in Nepal passiert, gerade an der Grenze zu Indien. Und ich zitiere immer wieder aus buddhistischen Schriften, die von einem Dalke übersetzt worden sind ins Deutsche. Der Legende nach war Bodhisattva ein Gott in einem der vielen Götterhimmel. Als die Götter ihn baten, auf die Erde hinabzusteigen, um den Menschen die Lehre von der Aufhebung des Leides zu verkündigen, willigte er ein. Auf übernatürliche Art fand die Empfängnis statt. Der Bodhisattva drang in Gestalt eines weißen Elefanten, der in Indien große Verehrung genießt, in den Schoß von der Mutter Maya ein. Als Maya das Kind 10 Monate getragen hatte, kam sie am Mai-Vollmondtag auf dem Weg zu ihrer Verwandten in den Lumpini-Heim, im heutigen Nepal, dessen Bäume sich bei ihrem Nahen dicht mit Blüten und Früchten bedeckten. Die Königin wollte nach einer Blüte greifen und gebar im selben Augenblick stehend, ohne irgendeinen Schmerz, den Bodhisattva. göttliche Wesen waren zur Stelle, die das Kind in Empfang nahmen und den künftigen Buddha huldigten. In Nepal ist dann die Geschichte genau beschrieben, dass er ein paar Schritte gemacht hat, jede Richtung und überall dort, wo er den Fuß abgestellt hat, sind Lotusblumen gewachsen. Er ist dann wieder zurück im Palast. Sein Vater war ein König, ein grosser Herrscher, er war ein Prinz. Wir sehen das Bild von einem buddhistischen Tempel, vom Buddha, da sitzen, wo er älter ist. Ein Seher oder ein Wahrsager ist nachher zum Vater gekommen von Buddha und hat ihm gesagt, wenn dein Sohn keine sinnliche Lust hat, keine Genüsse geniesst, dann wird er ein grosser Buddha werden. Wenn er aber das Leben in diesem Leben geniesst, dann wird er ein ganz grosser Herrscher werden. Der Vater hat natürlich wollen, dass er ein grosser Herrscher wird. Also hat er ihm alle Reichtum gegeben, Frauen und Essen, und er hat in Saus und Braus gelebt. Und der Vater hat alles gemacht, damit er, sein Sohn, nicht mit dem Leid konfrontiert worden ist. Laut buddhistischen Schriften hat er aber dann ein Götter, dass er so gemacht, dass Buddha trotzdem mit dem Leid konfrontiert worden ist. Er ist ausgefahren mit einem Wagen und einem Fahrer und hat Leute gesehen, die krank sind, die alt werden, die Schmerzen haben und die am Schluss sterben. Und dann hat Buddha immer wieder gefragt, muss ich auch mal so werden? Und der Fahrer hat gesagt, natürlich, so geht es jedem mal. Und dann hat er sich innerlich entschlossen, wegzugehen und den Weg zu finden, der einen wegführt vom Leiden. Ich lese wieder vor aus der Suddhata, aus der buddhistischen Schrift. Als er nach Hause zurückkehrte, hat sich ein neues Hindernis eingestellt. Man empfängt ihn mit der Nachricht von der Geburt seines ersten Kindes, eines Sohnes. Der Prinz, also Buddha, nannte ihn Raolo, das heißt Fessel, weil er in seiner Geburt eine neue Fesselung an das Hausleben erblickte. Er wollte einen Weg suchen zur Befreiung vom Leid und hat jetzt das Gefühl gehabt, mit der Geburt von seinem Sohn, das klammert ihn an das Leben fest. Trotzdem ist er nach ein paar Tagen weggegangen von zu Hause, hat die Frau verlassen, die ganze Familie verlassen, auf dem Weg, um herauszufinden, wie kann ich das Leiden auslöschen? Während 6 Jahren hat er sich auf ganz krasse Art selbst kasteit, Meditation gemacht, praktisch nichts gegessen. Und ich lese wieder, was er selber laut buddhistischer Schrift über sich selber sagt von dieser Zeit. Dann lebte ich so elend. Mehrjähriger Staub, Schweiß und Schweiß war auf meinem Körper zu einer festen Rinde geworden, wie an einem Baumstrumpf. Ich dachte nicht daran, den Staub und Schweiß mit der Hand abzuwischen oder von anderen abwischen zu lassen. So elend lebte ich. Dann lebte ich so rücksichtsvoll. Aufmerksam und vorsichtig schritt ich hin und her und achtete voll Erbarmen sogar auf einen Tropfen Wasser, dass ich nicht kleine Lebewesen, die sich darin verirrt hätten, zerträte. Dann lebte ich so einsam. Wenn ich in einem Walle einen Rinder hirte oder einen Kräutersammler oder einen Reisigsammler oder einen Waldarbeiter erblickte, ging ich in einen anderen Wald. Ich eilte von einem Wald in den anderen, aus einem Dickicht in das andere. Glühend heiß und eisig kalt, einsam in dem grausigen Wald, nackt und ohne Feuer, sitze ich still, Welt abgewandt. Nach 6 Jahren hat er gefunden, das bringt mich nicht auf den grünen Zweig. Das ist nicht das, wo mir wirklich mich weiterbringt. Und er hat angefangen zu meditieren. Er hat da wieder gegessen, aber er hat versucht, durch Meditation sich weiter weiterzubringen. Er sagt, dass seine Sinneslust haben ihn versucht abzulenken, Hunger, was er gesehen hat, seine Gefühle, und hat dadurch gesehen, dass so dämonische Dämonen ihn angreifen. Die Sinneslust in ihnen, die immer da sind, hat er als dämonisch so bezeichnet. Und eigentlich als etwas bezeichnet, das ihn wegbringt von seinem Ziel, das Leid abzuschaffen. Nach 7 Jahren hat er die Erleuchtung bekommen, wie er das selber bezeichnet. Und damit sind 3 Erkenntnisse, die er sagt, hat ihn zur Erleuchtung gebracht. Alles Wesen, alles Leben hat 3 Merkmale, hat er gesagt. Oh, das ist falsch. Alles Wesen und alles Leben ist vergänglich. Das ist seine These, die er aufgestellt hat. Alles Leben ist leidvoll. Und man muss herausfinden, dass man eigentlich gar nicht ist. Das Nichtsein, das Nicht-Existieren. Mit veränderlich hat er gemeint, nichts bleibt gleich. Wenn ich einen jungen Körper habe, der stark ist, der gesund ist, verändert sich das. Ich werde alt, ich werde sterben, ich werde krank. Und aus dieser Veränderung heraus geschieht Leid. Wie sich alles Schöne einmal weg ist, hat er gesagt, wie alles Schöne mal weg ist, ist alles Leid. Ein hinduistischer Brahman hat Buddha mal gefragt, dann, ja, aber schau mal die schönen Blumenwiese. Das ist doch etwas, wo wir uns freuen können. Das ist doch etwas Schönes. Das ist doch etwas Positives. Und Buddha hat dann gesagt, oberflächlich siehst du ja, ja. Aber wenn du näher herangehst, siehst du Spinnen, wie eine Spinne einen Käfer tötet. Oder eine Ameise, die einen Flügel von einer Fliege gerade abreißt. Alles Leben ist leidvoll. Das Nichtsein tut in die buddhistischen Schriften, und Buddha hat das so gesagt, beschrieben, indem das ich habe kein Selbst. Was bin ich denn? Was ist mein Selbst? Wenn ich schaue, 5 Jahre früher, was habe ich gedacht? Ich habe anders gedacht. Dann sagt Buddha, das beweist, ich habe kein Selbst. 5 Jahre früher hatte ich andere Haare gehabt. Sogar meine Zellen, alles war anders gewesen. Ich war sogar eine andere Materie gewesen. Ich hatte andere Gefühle gehabt. Von dem her hat er gesagt, es gibt kein Selbst. Ich. Und diese 3 Sachen hat Gaudama Buddha gesagt, das muss ich erkennen, ganz tief für mich erfahren und auf das konzentrieren. Dann bin ich weg. Dann muss ich nicht mehr leiden. Für mich, als ich jetzt in Thailand gelebt habe, habe ich natürlich gesehen, was enorme Auswirkungen das hat. Beziehungen in der Familie. Wenn ich davon ausgehe, ich habe kein Selbst. Und mein Partner, meine Kinder, meine Verwandten haben auch kein Selbst. Hat das natürlich enorme Auswirkungen auf, wie ich Beziehungen lebe. Wenn ich in 10 Minuten wieder etwas anderes bin und mein Partner auch in 10 Minuten wieder etwas anderes bin, wie gehen denn Beziehungen? Man sieht, und ich habe von einem Professor an einem theologischen Seminar, der schon seit 40, 50 Jahren dort ist in Thailand, gehört, oder wo er gesagt hat an der letzten Konferenz, der Buddhismus hat durch diese Art und Weise von Lehre Beziehungen in Thailand sehr, sehr verschlechtert. Das ist ein enormer Einfluss, den das hat auf die Gesellschaft, wo wir heute auch sehen in den Familien. Ein anderer Punkt, das Nicht-Sein. Aber gleichzeitig hat Buddha gesagt, du kannst auf niemanden kann dir helfen. Alleine du kannst dir selber helfen. Heute sehr modern, viele glauben das auch im Westen. Aber wie kann ich mir selber helfen, wenn ich davon ausgehe, dass ich kein Selbst habe? Wie hole ich Motivation, zum Fürschi machen, um mich ethnisch gut zu verhalten, wenn ich in 10 Jahren nicht mehr ich bin, wenn ich kein Selbst habe, wenn ich von dem das muss, wenn ich selber von dem muss überzogen werden? Das sind so ein paar Punkte, wo sehr klar rauskommen, wo man einfach merkt, dass es schwierig ist. Buddhismus hat sonst in sich ein sehr kompaktes Gedankengebäude, wo es eigentlich auf jede oder auf ganz viele Fragen gibt es Antworten, die in sich auch durchaus logisch sind. Ich tue mal das Weltbild darstellen vom Buddha. Es gibt 5 verschiedene Stufen im Leben. Es gibt die Hölle, das Reich der Höllenwesen. Dann gibt es das Reich der Hungergeister, das Reich der Tiere, das Reich der Menschen und das Reich der Götter. Die sind alle unter dem Gesetz vom Karma und der Lehre vom Dharma. Wenn jemand etwas Gutes macht, das Karma, haben wir sicher auch schon gehört, dann kann er aufsteigen. Wenn er jemand etwas Schlechtes macht, steigt er ab. Es gibt eine absolute Gerechtigkeit. Ungerechtigkeit gibt es nicht. Es gibt eine Gerechtigkeit. Wenn du dich gut verhaltest, steigst du auf und sonst ab. Buddha hat da hineingelebt. Er war der Reich, im Reich der Götter. Und ein Gott kann locker mal 1000 Jahre leben, 10'000 Jahre leben. Und dann muss er aber wieder runter, entweder als Mensch oder als Tier oder sonst irgendwo weiterleben. Wenn wir jetzt, wenn sich Christen antreffen, wenn ich etwas von Gott erzähle, dann macht das für sie Sinn, wenn ich von Gott erzähle. Sie hören mir zu, sie nicken und sagen, ja, das ist gut, dass der Stefan von Gott, an Gott glaubt. Und dann bauen sie, denken sie, Gott sei da drin auf dieser Stufe. Aber wie wir vorhin gesagt haben, die Erleuchtung ist, erkennen, dass man erkennen muss, dass es nicht sein ist und dass alles veränderlich ist und dass alles Schmerzen ist. Indem ich sage, ich glaube an Gott und Gott gibt es, ist Gott automatisch auch unter diesen 3 Merkmalen. Also er ist veränderlich, nach ihrer Meinung. Er muss leiden und er sollte merken, dass er eigentlich gar nicht existiert. Wir haben Gott dann da rein. Und das ist ein Punkt, der es nicht einfach macht, für den Buddhismus, das Evangelium, Gott kennenzulernen. Buddha hat es dann durch extreme Kasteiung, durch extreme Meditation über 7 Jahre geschafft, da rauszukommen, sich zu erlösen. Aber das schafft ein Mensch nicht. Das hat er natürlich nur geschafft, wie er gutes Karma hatte, wie er von Gott als Gott selber runtergekommen ist. Also einfach jetzt etwas sich anstrengen, schafft kein Mensch. Das ist ganz klar vom Buddhistischen, so wie das Buddha gelehrt hat. Das Ziel ist vom Buddhismus, den Lebensdurst auszulöschen. Dann ist man befreit vom Leiden. Wenn man jetzt schaut, wie der Buddhismus da kommuniziert wird, ist natürlich im Westen ein ganz anderer Buddhismus. Aber Gaudama Buddha, ich rede jetzt nur von seiner Überzeugung und wie er in den Schriften das gesagt hat, er ist davon ausgegangen, den Lebensdurst, den Durst nach Leben auslöschen. Das heisst nicht Selbstmord, das ist es nicht, sondern Meditation und ganz streng nach dem Gesetz vom Dharma, von der Lehre einzuhalten. Jesus ist ganz anders mit Durst umgegangen. Jesus hat auch ganz klar gesagt, wir können unseren Durst nicht lösen oder löschen durch ein schönes Haus, durch ein gutes Auto, nicht einmal durch Beziehungen, nicht einmal durch Familie können wir unseren tiefsten Durst löschen. Jesus hat eine andere Lösung gehabt für unseren Durst. Er sagt, ich bin das Brot vom Leben. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ganz ein anderer Umgang mit Durst nach Leben. Jesus und Buddha. Wenn natürlich Christen sehr materialistisch sind und sehr auf nur aus diesem Leben der Erfüllung heraussuchen, dann ist natürlich für einen Buddhist sehr schnell sehr oberflächlich und absolut nicht glaubwürdig. Ich habe ein interessantes Buch gelesen von C.S. Lewis. Und er beschreibt, wie man Wahrheit erkennen kann. Und Jesus und Buddha haben auf ganz unterschiedliche Weise haben sie Wahrheit erkannt. C.S. Lewis schreibt, unser Verstand ist enorm nützlich, wenn wir etwas machen und nachher das überprüfen können. Wenn wir einen Tisch bauen, wenn wir eine Software herstellen, können wir etwas machen, etwas entwickeln und nachher können wir es überprüfen. Und je nachdem, wie es funktioniert, können wir es dann, merken wir, dass es nicht richtig ist, nicht gut, oder wir können es verbessern. Das ist, so funktioniert unser Verstand und unser Verstand ist enorm hilfreich. Aber wenn wir unseren Verstand brauchen wollen, um herauszufinden, existiert Gott? Was ist der Sinn? Warum bin ich da? Sagt C.S. Lewis, dann sind wir überfordert. Dann gibt es Philosophen, dann gibt es so viele Meinungen über das Thema, wie es Philosophen gibt. Er hat dann ein Beispiel, das ich jetzt ein bisschen abändere, wo er sagt, stellt euch mal vor, wir würden jetzt Kleingruppen machen. Immer so 4, 5 Leute zusammenhocken. Und die Aufgabe wäre, herauszufinden, ob sie in diesem Haus dort hinten, dem Haus dort, wo wir sehen, ob es dort schwarze Stühle, braune Stühle oder weiße Stühle hat. Es könnte sein, nehmen wir mal an, in der einen Gruppe wäre einer mit einem IQ von einem Einstein. Und in der anderen Gruppe wären 5-jährige Kinder. Wer hat die Chance, mehr Chancen, zum herauszufinden, was für farbige Stühle es dort drin hat? Vielleicht der, der die IQ hat von einem Einstein, der würde vielleicht alle Möbelläden anschauen und schauen, wie viel Prozent schwarz sind, wie viel braun, wie viel weiss. Er würde den Preis vergleichen, würde das Haus anschauen. Der könnte Forschungen machen wie wild. Aber die einzige Möglichkeit, um da erkennen oder wissen, was für Stühle dort drin hat und wir nicht raus dürften, wäre, wenn der Besitzer von dort hinten da kommen würde und uns sagen, hört, in meinem Haus hat es braune Stühle. Oder was auch immer. Allein durch das könnten wir wissen, was dort für Stühle hat. Jesus sagt, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist. Der Menschensohn. Jesus sagt von sich, er ist im Himmel gewesen, ist beim Vater gewesen, hat alles gesehen und ist oben runtergekommen auf die Welt als Mensch. Und jetzt hat er uns Menschen erzählt vom Reich Gottes. Jetzt hat er uns erzählt, was abgeht im Himmel, wie es im Vater ist. Das hat er uns erzählt. Buddha hat ganz eine andere Art gehabt, wie er Wahrheit rausgesucht hat, versucht hat herauszufinden. Durch Meditation, durch Beobachten, sicher ein sehr weiser Mann gewesen, durch Nachdenken. Wenn Jesus sagt, er ist vom Himmel oben runtergekommen, vom Vater, ist es dann nicht sehr klug, sehr weise, ihm zuzuhören, ganz genau, was er sagt? Die andere Frage, wer ist mehr vertrauenswürdig? Das ist wieder etwas anderes. Ich arbeite eng zusammen mit einem Piting, das ist ein Thai-Mann. Er war früher ein Mönch, buddhistischer Mönch. Er war früher auch ein Medium. Er hat Geister in sich aufgenommen und dann an seine Verwandten gesagt über seine Zukunft. Er ist dann vor etwa 15 Jahren zum Glauben gekommen und in den letzten 2 Jahren bin ich praktisch täglich mit ihm in den Slums von Bangkok und habe mit Leuten geredet. Und es hat da eine Schrift unter den Buddhisten in einem Kloster, in einem buddhistischen Kloster in Chiang Mai im Norden von Thailand. Dann gibt es eine in Burma und eine in Kambodscha. Und ja. Ich möchte, das ist die Schrift, die ich da möchte vorlesen, die ich übersetzt habe. Das ist eine Schrift, die nicht ganz unumstritten ist. Aber wie kann es auch sein mit dieser Aussage? Aber sie ist, zumindest vor 100 Jahren, ist sie in diesen Klöster im Kanon drin gewesen. Und zwar geht es da um die Frage, dass ein Hindu-Priester kommt zu Buddha und will fragen, wie kann ich den Folgen der Sünde entrinnen? Wie kann ich den Folgen der Sünde entrinnen? Eine sehr triftige, wichtige Frage für Hindus oder für Buddhismus. Sie würden vielleicht eher sagen, vom Karma, vom Gesetz vom Karma entrinnen. Buddha antwortete ihm, auch wenn du die 5 Gebote, die 8 Gebote, die 10 Gebote und die 227 Gebote für 9 Milliarden Jahre befolgst und du würdest dich als Opfer selber verbrennen lassen und 5-mal am Tag beten, du wirst immer noch nicht die Folgen der Sünden oder des Karmas entfliehen können. Wenn du das auch jeden Tag tust, werden deine guten Taten nur so dünn sein wie die Dicke eines Haares von einem ungeborenen Kind, das im 8. Monat im Bauch seiner Mutter ist. Du wirst nicht durch die Tür des Himmels kommen. Der Priester fragte weiter, wenn das so ist, was sollen wir machen, um gerettet zu werden? Buddha antwortete, die Sünde und das Karma eines Menschen ist sehr groß. Schwerer als der Himmel und dicker als die Erde. Und so, wie wenn ein Engel einen Eckpfosten im Tempel, der etwa 45 cm hoch ist, einmal im Jahr mit einem Tuch abstaubt. Wenn er nicht mehr zu sehen ist, also dieser Eckpfosten, das ist die Zeit, die es benötigt, bis deine Sünden weg sind. Der alte Brahman-Priester fragte, so, was sollen wir tun? Buddha antwortete, tu weiter gute Werke und suche einen anderen, einen Heiligen, der wird kommen und der Welt helfen. Prasiriametri, der Brahman fragte, was für Merkmale wird dieser Mann, dieser Heilige haben? Buddha antwortete, er wird an den Händen und Füßen das Zeichen eines Kreises haben. Der Kreis ist das Zeichen vom Buddhismus und von der Wunde von Jesus. Auf seiner Seite hat er eine Wunde von einem Stab. Er wird das große goldene Boot sein, das alle über den Kreis der Wiedergeburt ins echte Nirvana bringen wird. Schaut nicht nach dem alten Weg, der wird euch nicht, sicher nicht retten. Verlasst den alten Weg und es wird ein Geist wie Leuchtwürmchen vom Himmel auf die Köpfe und in die Herzen von euch kommen und ihr werdet den Sieg über den Feind haben. Niemand kann euch zerstören. Und wenn ihr sterben müsst, wenn ihr sterbt, müsst ihr nicht wieder auf diese Welt kommen. Eine Schrift, die in Thai-Sprache geschrieben worden ist, Alt-Thai. Es ist nicht ganz sicher, wann die verfasst worden ist, ob das wirklich zu der so alt ist. Aber zum Kanon der Buddhisten muss man sagen, das sind in den letzten 2000 Jahren immer wieder Schriften dazugekommen und Schriften weggenommen worden. Das ist nicht so fest gemeißelt wie bei uns, wie die Bibel. Aber die Schrift ist gefunden worden in einem Tempel oder eigentlich in 3 verschiedenen Tempeln. Jetzt möchte ich zum Schluss 2 kurze Geschichten erzählen von Leuten, die ich getroffen habe. Und ich möchte anfangen mit der Frau Mi. Sie kenne ich sehr gut. Was hätte Buddha an so einer Frau können sagen? Sie ist im Nordosten. Als sie jung war, hat sie gerade mal 2 Jahre in die Schule gehen können. Dann hat sie arbeiten, auf einem Reisfeld, hat müssen abpflanzen, helfen. Sie ist dann mit 16, hat sie das erste Kind gehabt, mit dem Kind müssen auf dem Rücken, auf dem Reisfeld arbeiten. sie ist dann mal auf Bangkok gekommen, wie es Reisfeld nicht genug zu essen, nicht genug Geld gegeben hat für sie. Und hat dann mit ihrem Mann geheiratet, Lung Seut. Vor etwa 4 Jahren hat er einen Schlaganfall gehabt. Er konnte nicht mehr laufen und praktisch nicht mehr reden. Die Frau Mi hat ihn ins Spital gebracht. Sehr teure Rechnung hat sie zahlen. Sie hat zwei Häuser, die etwas besser waren als das. Und hat zwei Häuser verkauft, um die Spitalrechnung von ihrem Mann zu zahlen. Ich schätze, zwischen 6 und 9'000 Franken wird die Rechnung kosten. Die Spitalrechnung. Aber ihrem Mann, dem ist es nicht besser gegangen. Wo sie gar kein Geld mehr hatte, musste sie rausnehmen. Und da in dieser Siedlung, in diesem Slum, hat sie einen auf eine Holztüre, die sie noch gefunden hat, einfach am Boden auf eine Holztüre gelegt. Und dort ist er gelegen. Was hat Buddha jetzt zu jemandem so können sagen und so leidet? Im Buddhismus gibt es absolute Gerechtigkeit. Alles, was dir passiert, hat seinen Grund in der Vergangenheit. Da gibt es keine Diskussion. Und wenn du dich nicht erinnern kannst an negative Sachen in diesem Leben, dann gehst du davon aus, dass halt im letzten Leben etwas Böses gemacht hat. Die Frage des Leiden, wo wir als Christen keine Antwort finden, die für uns extrem schwierig sind. Ich weiss nicht, wie viele Hundert oder wie viele Tausende von Büchern in den Bibliotheken sind über das Leiden. Warum lässt das Gott zu und so? Das treibt es um. Dann Buddhisten, klare Antwort. Dir geht es so, weil du das erlebt hast. Aber du die klare Antwort, ich weiss natürlich nicht, was Buddha gesagt hat. Er war ein sehr weiser Mann gewesen, sicher. Aber er hat nicht etwas können sagen, wo wirklich ihm hat nicht können praktisch ihm helfen. Buddha hat nie gesagt, dass er helfen kann. Er hat nie gesagt, dass er Sünden vergeben kann, schon gar nicht. Also das hat er niemals gedacht. Er hat nie ein Wunder da, um jemandem zu helfen. Er ist da am Boden gelegen, Lung Seut, und es sind Christen vorbeigekommen, Thai-Christen. Die haben für ihn gebetet. Und innerhalb von einer Woche hat er wieder laufen können. Ist es ihm wieder besser gegangen. Aufgestanden. Die Frau Mi hat sonst von Jesus noch nichts gewusst. Sie hat die Christen auch nicht gekannt. Sie sind auch wieder gegangen. Sie hat nicht gewusst, wo die zu finden sind. Aber etwas ist in ihrem Herz passiert. Und als ich da wieder angekommen bin, ich hatte da eine Gruppe von älteren Männern, die ich Geschichten erzählt habe, hat sie gesagt, hey Ausländer, komm mal, hast du mir etwas zum Lesen? Ich bin dann mit ihr hingehockt, habe mit ihr gelesen. Sie hat am Anfang gar nicht können lesen, weil sie nur 2 Jahre Schule hatte, aber es ist dann wieder gekommen. Dann hat sie die Bibel gelesen. Oft am Abend hat sie gelesen und sind ihre Tränen runtergekommen. Sie hat in einer kleinen Gruppe, die wir da hatten, einer kleinen Kirche, die wir da angefangen haben, hat sie gefragt, hey, warum muss ich ständig brüllen, wenn ich die Bibel lese? Was passiert? Ich drehe ich durch. Mein Mann hat schon gesagt, ich spinne jetzt ja dann, wenn ich ständig brüle. Was ist los mit mir? Und einer unserer Mitarbeiter, der Peting, hat gesagt, ich glaube, Jesus fängt da heilen im Herz. Und das hat bei ihr eine Auswirkung gehabt. Sie hat gemerkt, Jesus nimmt sie an. Das Wunder, das einerseits war natürlich super, dass ihr Mann wieder laufen konnte, weil sie auf 3 Enkelkinder aufpassen musste. Ihr Stiefsohn war drogenabhängig und auch mit einem Dealer. Eigentlich hätte ihr Stiefsohn und ihre Tochter müssen ihr finanziell helfen, weil sie hatte keine Pension und sie ist ja schon älter und sie schaut auf ihre Kinder. Aber die haben kein Geld gezahlt. Sie hätte also sollen eigentlich noch arbeiten, zusätzlich zu den Enkeln aufpassen und ihr Mann liegt da am Boden. Auswegslos. Aber die Hilfe, die Jesus ihr da gegeben hat, dass da ein Wunder passiert ist, das war nur das eine. Das andere, was noch fast grösser war, ist, Jesus lässt auf mich. nimmt mich an. Darum hat er reagiert auf das, was ich gemacht habe. Und Frau Mi ist dann Leiterin geworden von einer Kleingruppe, die sich jetzt noch jeden Dienstag trifft bei sich. Ihr Mann hat auch gesagt, dass er sich taufen lassen möchte und hat vor ein paar Monaten hat er seine grosse Buddha-Statue weggegeben. Etwas ein Knacknuss für die Frau Mi war, dass Gott nicht da ist, unter dem Karma und da drin, sondern dass Gott grösser ist, dass Gott über das rauskommt, dass Gott grösser ist. Was die Geschichten, die super waren, um das zu zeigen, sind die ersten drei Kapitel der Bibel. Ohne die Schöpfungsgeschichte kann ein Buddhist das Evangelium und die gute Nachricht von Jesus fast nicht verstehen oder nicht verstehen. Das ist Grundpfeiler. Wenn ein Buddhist das sich überlegt und das annimmt, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass da ein Schöpfer dahinter sein muss, hinter unserem Universum und hinter allem, dann ist nur ein kleiner Schritt, dass jemand Jesus annimmt. Eine andere Geschichte möchte ich euch noch erzählen vom Saal. Er ist ein starker Mann, hat auf dem Bau geschafft. Wenn jemand etwas schwer lupfen musste, hat man ihn gerufen, er ist schon lupfen. Und etwas wegtragen. Er hat wollen mit mir reden und wollen mit mir die Bibel lesen. Das gibt es nicht so viel, aber er hat wirklich wollen. Ich bin dann einmal in der Woche zu ihm gekommen, in sein Zimmerli. Sein Zimmerli war etwa 1,20 Meter breit und vielleicht 2,50 Meter lang. Wenn ich reingekommen bin, alles aus Holz, das er gefunden hat, das er jetzt einfach selber zusammen gemacht hat, auf Stelzen. Er ist Single. Wenn ich gekommen bin, hat er seine Matratze aufgeklappt, den Teller mit dem Reiskocher auf die Seite geschoben und ein paar Nägel, die er reingeschlagen hat, sind ein paar Kleider gewesen. Und dann haben wir uns dort angesessen und haben die Bibel gelesen. Und ihm sind auch Tränen abgeflossen, wo er gehört hat, Jesus kann Sünden vergeben. Er hat viel Blödsinn gemacht. Mit Drogen, er war mehrmals im Gefängnis. Jesus kann Sünden vergeben. Ist das nicht fast schön, um wahr zu sein? Aber auch er hat angefangen zu beten und hat mehrere Mal ganz klar erlebt, wie Gott Gebet erhört hat. Und er hat gesagt, hey, Gott erhört meine Gebete. Jesus, lass auf mich. Das glaube ich nicht. Jesus, lass auf mich. Und das hat ihn umgehauen. Er war einer, der alle von oben geschaut hat. Er kommt aus einer zerrüttelten, kaputten Familie. Er war mit verschiedenen Onkeln ist er vom Lastwagen unterwegs gewesen, hat nie richtig können wohnen. Aber Jesus hat ihm gezeigt, dass er ihn annimmt. Durch ihn sind ein paar Leute zum Glauben gekommen. Die haben nicht ein super Vorzeigeleben können haben. Alkohol war immer noch da gewesen. Probleme waren immer noch da, aber eine klare Veränderung zu geben. Und er ist dann vor 2 Jahren an Tuberkulose gehabt, noch andere Krankheiten. Er hatte aber Leute gehabt, also vor allem einen, der ihn gepflegt hat während 3 Monaten. Das heisst, sie haben ihn gepflegt, Windeln gewechselt, Essen gebracht, Sachen gewaschen. Der hat seinen Job aufgehört und hat nur für seinen Freund den Saal für 3 Monate geschaut und gepflegt, bis er dann gestorben ist. Da hat man etwas ganz Schönes gesehen. Das Leiden ist nicht weg. Schwierigkeiten sind nicht weg. Das Leben ist nicht alles perfekt. Unter solchen Leuten sowieso gar nicht mit seiner Vergangenheit. Aber Jesus hat etwas ganz Schönes gemacht. Er hat gezeigt, wie echte Liebe zwischen Brüdern und Schwestern könnte aussehen. Sein Freund, der zum Glauben gekommen ist, darin, hat ihn gepflegt bis am letzten Tag. Wir haben jetzt, das ist so eine kleine Gruppe, das ist die Frau Mi und das ist der Saal, wo es ihm schon ein bisschen schlechter gegangen ist. Das ist der Herr Ding, der Mitarbeiter, der wo ich täglich mit ihm unterwegs bin, wo mal buddhistischer Mönch war. So treffen wir uns in verschiedenen Slums unter den Armen, wo wir Bibel lesen, wo wir einander helfen, füreinander beten. Immer wieder gibt es irgendwelche Krisen, ständig. Dann beten wir füreinander. Und wenn jemand Geld braucht, haben wir so ein Schälchen, das wir einfach umgeben und jeder kann helfen. Es ist nicht einfach die Ausländer, die dann alle Probleme lösen. Auch die, die vielleicht nur 3 Franken im Tag verdienen, geben dir 20 Rappen oder 40 Rappen. So gibt es einen Zusammenhalt. Und das christliche Leben, Jesus nachfolgen, so wie er es uns gelernt hat, können sie Schritt für Schritt. Ja, das ist so. Das ist, was ich heute Abend weitergeben wollte. Slums, Jesus und Buddha vergleichen. Wie können wir überhaupt etwas über Gott erfahren, wenn er sich nicht uns offenbart? Macht es nicht extrem viel Sinn, dem, der sagt, der Einzige, der sagt, der König von Gott, dem ganz, 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 ganz gut zuzuhören und wirklich schauen, ist das wirklich glaubwürdig? Ist die Person glaubwürdig? Wie hat sein Leben ausgesehen? Und ich persönlich habe erlebt, wie Jesus mein Leben verändert hat und auch wie er das Leben von Buddhisten, wo unter dem Buddhismus, ehrlich gesagt, null Hoffnung gehalten. Wirklich null Hoffnung gehalten. Sie hätten können sterben und das nächste Leben wieder neu anfangen. Jesus hat ihnen Hoffnung gegeben, hat ihr Leben, hat ihr das Leben können verändern.
Danke vielmals, Stefan. Das war jetzt wirklich sehr eindrücklich. Also, da werden wir sicher noch kommen. Im Nachgang. Jetzt, einfach so spontan, sind gerade Fragen rum, die jetzt gerade bewegt, die nicht sagen, muss ich jetzt fragen, muss ich jetzt wissen.
Susan? Ich habe eine ganz praktische Frage. Wie fange ich hier in der Schweiz das Gespräch mit einem westlichen Lifestyle-Buddhist an? Also wo kennen auch Lifestyle-Buddhisten eine Lehre oder haben Fragezeichen innerhalb von ihrer neuen Religion?
Also ich muss da sagen, ich bin natürlich jetzt nicht, die letzten 12 Jahre bin ich in Thailand gewesen. Ich kenne jetzt das nicht ganz genau, was da die Leute genau da glauben. Und die Leute glauben ja sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich würde einfach am meisten darüber reden, was Buddha wirklich gelernt hat. Weil es gibt so viele unterschiedliche Meinungen und die Leute finden das oft nicht so wirklich einer bestimmten Religion oder einem bestimmten Buch oder nach einer Meinung folgen, sondern sie tun ein bisschen Zeug zusammennehmen. Von dem her ist das, würde ich ein bisschen nachfragen, was sie über Buddha wissen. Oft, wie ich das erlebt habe, als ich mit Buddhisten hier im Westen geredet habe, habe ich gemerkt, das ist ziemlich oberflächlich. Es ist oft, kennen sie die Aussagen von Buddha nicht. Und das eine ist sicher das Beispiel von C.S. Lewis, wie wir Erkenntnis haben können. Durch das eigene Beobachten oder Jesus, der uns eine Offenbarung gegeben hat. Aber eben, ich bin natürlich jetzt nicht da in Zürich, wo jetzt da viel solche Gespräche ist und ich glaube, die Leute haben sehr unterschiedliche Meinungen. Aber etwas, was klar ist, Jesus gibt Liebe und das hat Buddha wirklich nicht betont. Im Gegenteil, er hat gesagt, zu fest lieben. Wenn ich zu fest liebe, dann löst es bei mir Schmerz aus. Also, du musst schon gute Taten tun. Das ist ganz wichtig. Gute Taten tun richtig, aber nicht zu fest lieben. Wie mit seinem Kind, das geboren worden ist. Dort hätte er weggehen müssen. Wieso hat er das Fesseln genannt, sein Kind? Weil er das an die Welt gefesselt hat. Und ihm das nicht ermöglicht hat, vom Leiden zu fliehen und nicht wirklich weitergebracht hat.
Ich habe noch eine Frage. Fragen, eigentlich drei Fragen.
Ja.
Wie ist denn das? Also ich habe mal gehört, der Buddha hat von sich selber nicht gesagt, dass er ein Gott wäre, weil er
genau.
hat gesagt, er wäre in der göttlichen Ebene, das ist das eine. Und das andere ist jetzt der Sinn vom Leben im Buddhismus, ins Nirvana zu kommen, oder was ist dann der Sinn? Und dritte Frage wäre, wie gehen deine Kinder mit dem um? Also mit den Erfahrungen, wo sie da machen. Also wie redest du mit ihnen?
Ja, also ich fange mal bei der ersten an. Also er hat nicht gesagt, er sei kein Gott, wie wir das vorstellen. Sicher nicht. Aber er hat einen göttlichen Status mal gehabt. Also das sind einfach, in Thai würde man sagen, Thevada. Das sind wie Engel, Götter, so irgendetwas. Ein geistliches Wesen war er gewesen, wenn er ein extrem gutes Leben vorhin schon geführt hat, hat er können Gott werden. Ich weiß nicht, für wie viele hundert oder wie viele tausend Jahre. Und dann ist er freiwillig runtergekommen. Er war also nie Gott gewesen, was wir unter Gott verstehen, sondern auch unter dem Gesetz vom Karma. Als Mensch, als ein Mensch war, war er nur Mensch. Er hat gar nichts Göttliches mehr gehabt. Er ist freiwillig so Mensch geworden. Und auch hat er gesagt, wir sollen nicht arbeiten. Wenn heute im Buddhismus, also in Thailand, sehen wir, wie viel ihn arbeitet, das ist nicht die Lehre von Buddha. Sogar in Thailand ist es gemischt zwischen Geisterglauben, Animismus und Buddhismus, wo die reine Form so vom Buddhismus nicht ist. Also das stimmt, er ist nie gesagt, er sei Gott, und hat nie gesagt, wir sollen arbeiten. Ist die erste Frage so? Ja. Dann zu der zweiten Frage war, nochmal bitte.
Im Nirvana ist jetzt der Sinn vom Leben im Buddhismus, dass man ins Nirvana kommt. Ich glaube, auf deiner Skizze gab es das Nirvana, gell?
Ja.
Rechts oben.
Das ist natürlich, also jetzt gibt es natürlich ganz viele verschiedene buddhistische Richtungen. Aber nach Buddha, so wie der Buddha es gesagt hat, ist das schon das Ziel, aber wie wir in dieser Prophetie gehört haben, es wird es kaum jemand erreichen. Es gibt eine Geschichte, wo ein Mönch, der Mönch war, der sehr diszipliniertes Leben geführt hat, Buddha mal gefragt hat, wann werde ich endlich ins Nirvana kommen? Wann kann ich von dem immer wieder sterben, neugeboren, sterben, leiden, neugeboren, wann werde ich davon befreit? Und Buddha hat ihm gesagt, schau mal den Baum an, sie sind unter einem grossen Bodhi-Baum, das sind die grossen Bäume, wo auch Buddha die Erleuchtung hat, gesagt, so viel Mal musst du noch auf die Welt kommen, wie es Blätter an diesem riesen Baum hat. Und der Mönch ist aufgejuckt und tanzt von Freude, dass er nur noch so wenig Mal muss geboren werden. Das zeigt so, das Nirvana ist das Ziel, aber es ist ein Ziel, das sehr, sehr weit weg ist. Der westliche Buddhismus hat natürlich dann ganz viele verschiedene Arten, was er damit kommuniziert. Aber Buddha, wenn wir zurückgehen auf Buddha, auf seine Person, er hat das so gelernt. Und dann noch mit dem Kind, wie ich mit meinem Kind.
Leben ja viel, oder?
Ja.
Wie andere Leute ihren Glauben leben. Und das war vielleicht auch sicher ein Widerspruch, wie ihr lebt, oder?
Ja, genau. Ja, also für mich ist einfach wichtig, immer zu näher zu sein bei meinen Kindern. Sie fragen da. Mein Sohn, der Älteste, der ist letzten Monat ist er in die Bibliothek und hat ein Buch gebracht, Weltreligionen. Und ich habe das mit ihm gelesen, nicht jede Seite, aber ich habe gesagt, du mal schauen, welche Seite das dich interessiert. Und da habe ich mit ihm gelesen, er hat selber gelesen. Ich versuche einfach dran zu sein mit seinen Fragen, die er hat. Auch an der Schule, da hat es natürlich Buddha-Statuen überall. Wir leben unseren Glauben, kommunizieren unsere Liebe zu Jesus. Und sie machen dann ihre eigene Beobachtung und hoffen, es gibt gute Diskussionen. Mhm.
Sind weitere Fragen?
Aber in der Schule werden die Kinder in der Religion erzogen? Oder wo kommen sie? Sie sagen, es gibt verschiedene Arten von Buddhismus. Wie wird das kanalisiert? Oder wie kommen die Kinder zu dem Glauben?
Also in Thailand gibt es den Theravada-Buddhismus. Das ist der konservativste und eigentlich der, der am nächsten zu dem ist, Buddhismus ist, den Buddha gelernt hat. Und in der Schule In allen Schulen wird am Anfang wird Buddha geweiht, also Buddha geehrt. Der Buddhismus wird sehr stark gepusht, eins von der Militärregierung, auch von der Elite und auch von der Schule. Es ist nicht einfach, in einer Schule zu sein, als Kind, in einer Thai-Schule, wenn du nicht Buddhist bist, wenn du Christ bist.
Aber es gibt auch Islam.
Gibt es, ja, genau. Es gibt Islam, aber das ist nur um die 2 oder 3%. Vor allem im Süden, ganz im Süden, dort gibt es ja regelmässig Anschlag und dann in Bangkok etwa 2 bis 3% und etwa 96% mhm. sind Buddhisten. Mhm. Wird wirklich sehr stark von der Regierung gepusht. Auch der König sieht man halt überall, wo ein Mönch ist, in Mönchskleidern, dass alle eigentlich sehen, okay, unser König ist Buddhist, sollten wir eigentlich auch Buddhist sein. Gegen den König dürfen wir auch kein kritisches Wort sagen, sonst gibt es Gefängnis.
Schwierigkeiten bekommen,
ja. Schon viele Schwierigkeiten bekommen, ja. Sind einige im Gefängnis, ja.
Okay, merci. Weitere Fragen? Ja.
Also wenn man wissen will, was Buddha gesagt hat, was gibt es da für Literatur? Ich meine, man kann ja Literatur kaufen, wo steht, dass Jesus verheiratet war und ein Kind hatte. Also was ist denn anerkannte Literatur, die man kann irgendwie in Erfahrung bringen, was er soll gesagt haben?
Genau, da gibt es... Also ich habe meistens aus der grossen Sutta, grosse Sutta, jetzt vorgelesen. Und der Titel heisst, den ich daraus gelesen habe, Löwengebrüll. Löwengebrüll. Und das heisst Buddhas Reden und vom Herr Schmidt. Vom Deutschen ist das übersetzt worden. Schmidt mit DT.
Das könnte ich sonst aufnehmen und ich könnte das entsprechend verteilen.
Ja.
Das könnte ich übernehmen. Ja, das mhm. würde ich gerne für dich dann direkt übernehmen.
Ja,
super. Gut. Danke vielmals.
Wenn jetzt jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt in Bangkok, ist das für den als Person ein Problem und für die Familie, so wie im Islam, oder ist das für die akzeptiert?
Also wenn jemand aus der direkten Familie ist, der zum Glauben kommt, ist es unterschiedlich. Sie sind sehr tolerant, wenn du ein Westler bist, aber wenn du in der Familie, wenn einer aufsteht und Christ wird, kann das zu grossen Problemen führen. Und zwar, weil sie opfern immer den Geister opfern, täglich. Und wenn jemand das nicht macht, vor allem wenn es der älteste Sohn zum Beispiel ist, weil der ist ganz speziell verantwortlich für das Geistliche, um mit den Geistern Frieden zu haben. Wenn dann zum Beispiel in der Familie ein Unfall passiert, oder wenn der Vater den Job verliert, dann ist klar, warum es passiert ist. Weil er gläubig geworden ist. Und da gibt es natürlich enormen solchen Druck, oder auch in der Schule. Du stehst vorne an, alle Kinder stehen an und dann am Anfang wird Nationalhymne gesungen und dann wird Buddha geweiht. Und wenn ein neues Kind einfach so da steht, es ist eine sehr hierarchische Gesellschaft, wo du eigentlich einem Älteren folgen musst. Der Jünger folgt dem Älteren oder einer mit weniger Status folgt einem mit mehr Status. Durch das gibt es einen enormen Druck, je nachdem, wo die Leute sind. Von der Regierung nicht verfolgt, aber in der Familie gibt es zum Teil sehr schwierige Situationen.
Nochmal eine brennende Frage vielleicht, die letzte, oder die zweitletzte, weil die letzte gehört mir. Ja.
Mich würde noch interessieren, wie sieht so einen typischen Alltag aus? Bei dir, so am Montagmorgen, was ist so?
Aha.
Das kann auch Mittwoch sein.
Also, aufstehen, alle Kinder helfen, dass sie bereit sind für die Schule. Wir haben eine Schweizer Schule in der Nähe. Dann fahren wir unsere Kinder, packen unsere Kinder ins Auto und fahren entweder meine Frau oder ich fahre die Kinder dort hin. Und dann bin ich am 8. oder meine Frau ist am 8. wieder zurück. Dann ist es unterschiedlich. Wir haben einmal in der Woche haben wir eine Teamsitzung in Englisch. Weil wir haben ein internationales Team, jemand von Hongkong, von Südkorea, von Amerika, von der Schweiz, meine Frau von Österreich. Dann haben wir, einmal in der Woche morgens ein Team-Meeting in Englisch. Egal, dass die Leute, die noch nicht so gut in Thai sind, dass wir dann ein bisschen etwas erklären können. Und dann ein anderes Team-Meeting, das ist eigentlich das Haupt-Team-Meeting, das ist in Thai, das ist am zweiten Morgen, wo wir einfach uns treffen zum Beten. Wir treffen uns zum Wochen und Ziel planen. Das ist zweimal. Und dann die anderen drei Morgen, da habe ich entweder Administration mit E-Mail, mit Leuten, die möchten zu uns kommen, oder mit der UMG, das ist die Organisation, wo wir unterwegs sind, gibt es dort Sachen, wo ich mithelfen muss. Predigten vorbereiten, Andacht vorbereiten und planen oder irgendeinen Notfall, irgendein Slum, wo ich etwas habe. Und am Nachmittag, sind wir jeden Nachmittag, treffen wir uns so etwa um 3 Uhr, fangen an mit Beten und dann sind wir, gehen wir in ein Slum, gehen Leute besuchen. Entweder haben wir einen Hauskreis oder gehen Leute besuchen. Unser Team sind schafft die 5 Slums und jeder von unserem Team wohnt in einem anderen Slum. Also er ist einer von ihnen, er hat ganz normale Beziehungen und für das ist es ganz wichtig, ganz normale Beziehungen zu pflegen. Beziehungen auch zu den Leitern des Slums, die fragen, wie kann ich dir helfen, das mache ich auch. Dann kann ich dir etwas helfen, unser Leiter. Und dann gehen wir das Team jeden Abend eigentlich in einem anderen Slum in der Woche helfen, wo der dort wohnt, weiss, was als nächstes gemacht werden muss, wo wir helfen können, wo wir etwas, eine Kleingruppe haben oder so. Und das ist so morgen unterschiedlich und Nachmittag ist auch immer in den Slums, wo wir dann sind. Ja.
Das ist 5 Tage Woche oder 6?
5 bis 6, je nachdem, ja. Genau.
Genau, will ich wissen. Also jetzt kommt die alles entscheidende letzte Frage von mir. Nein, ich habe noch eine statistische Frage. Weißt du zufällig, wie viele Buddhisten es auf der Welt gibt? Bekennen die Buddhisten, statistisch gesehen? Buddhisten.
Also ich habe keine Zahlen, aber es gibt, ich weiss, es gibt mehr Christen, es gibt mehr Muslime und es gibt mehr Hindus. Also ich glaube, es ist, wenn ich mich nicht täusche, ist es von den grossen Religionen die kleinste Religion. Ja.
Okay.
Es ist vor allem in Sri Lanka, Kambodscha, Vietnam, Laos, Thailand, Myanmar und Japan.
Ja, no. Und die Dunkelziffer da in Europa und im Westen vor allem wahrscheinlich.
Ja.
Also,
ja.
Du hast wirklich standgehalten, die Frage muss ich sagen. Wunderbar gewesen, danke vielmals, Stefan. Jetzt, ich würde sagen, das ist es dann. Merci für die Konzentration und fürs Zuhören. Und jetzt bitte ich euch, also kommt rauf, ihr seid herzlich eingeladen zum Aperol.